Deutschlandfunk.
Hallo und herzlich willkommen bei uns im Hörsaal von Deutschlandfunk Nova. Wir suchen für euch die besten Vorträge aus allen Bereichen der Wissenschaft. Ich bin Sibylle Salewski. Saudi-Arabien, Jemen, Israel, Ägypten, Iran, Irak. Das sind nur einige wenige Namen von Staaten, die sich in einer Region der Welt befinden, bei der es schwierig ist, ihr einen angemessenen Namen zu geben.
Was ist der Nahe Osten und wo ist der Nahe Osten? Wo und was ist eigentlich diese Region? Die Region ist Teil der Weltgesellschaft. Der Nahe Osten liegt im Nahen Osten aus der Perspektive eines sehr eurozentristischen Blicks auf die Welt.
Die Politik, die Kultur, die Konflikte in dieser Region aus einer rein europäischen Perspektive zu betrachten und sie immer wieder in Bezug auf Europa zu setzen, das führt dazu, dass wir so manches falsch oder nicht vollständig wahrnehmen und verstehen. Das sagt Thomas Demmelhuber. Mit seinem Vortrag, den ihr gleich hört, möchte er dem entgegenwirken. Thomas Demmelhuber ist Politikwissenschaftler und sein Forschungsschwerpunkt sind die Politik und die Gesellschaft des Nahen Osten. In seinem Vortrag betont er vor allem, wie stark die Region in das Weltgeschehen allgemein eingebunden ist. Ob die Beziehung zwischen der USA und der Sowjetunion im Kalten Krieg oder heute der Krieg Russlands gegen die Ukraine oder die Handelskonflikte zwischen China, Indien und den USA, das alles hat Auswirkungen auf die Region und umgekehrt, auch das ist Thomas Demmelhuber wichtig zu betonen, prägt und beeinflusst das, was im Nahen Osten passiert, den Rest der Welt. Sein Vortrag hat den Titel Der Nahe Osten in der Weltgesellschaft – Brüche und Kontinuitäten. Er hat ihn am 1. Juli 2025 in Frankfurt am Main gehalten im Rahmen der Ringvorlesung Der Nahe Osten im Wandel – Zeitgeschichtliche Perspektiven. Veranstaltet wurde diese Ringvorlesung vom Institut für Studien der Kultur und Religion des Islam der Goethe-Universität Frankfurt am Main.
Was habe ich mir heute alles vorgestellt? Was will ich heute mit Ihnen gemeinsam erreichen? Ich habe mir überlegt, in drei Schritten vorzugehen. Ich will zunächst mal nochmal einige Begrifflichkeiten unterschiedlich beleuchten. Ich will einige Grundannahmen auch voranstellen. Ich will mit simpel anmutenden Fragen beginnen, aber auf die werden wir A, keine leichten Antworten finden und B, vielleicht müssen wir gar keine Antworten finden. Ich strebe einfach damit nur an, einfach, dass wir mehr Sensibilität auch brauchen und auch mehr Sensibilität in der Wahl unserer Begriffssemantik, unserer Begrifflichkeiten. Im Hauptteil habe ich drei so ereignishafte Episoden aus der jüngeren, der östlichen Geschichte herausgegriffen, um einfach meine These nochmal wirklich mit substanziellen Inhalt zu füllen, nämlich die These, dass wir es einfach mit einer wechselseitigen Verflechtung der Region mit der Weltgesellschaft zu tun haben. Und hier werde ich tatsächlich nur bis so in die 70er und 80er Jahre zurückgehen. Also wenn ich mit den 70er Jahren beginne, werde ich auch durchaus einfach ein paar provokante Thesen mit Ihnen teilen. Ich werde beispielsweise einfach die These teilen, dass der Kalte Krieg im Nahen Osten in den 70er Jahren schon längst zu einem Ende gekommen ist. Um mit Francis Fukuyama zu sprechen, The End of History fand im Nahen Osten in den 70er Jahren statt, provokant. Ich werde ein bisschen Geduld jetzt noch von Ihnen brauchen, um hier das Ganze auch besser zu argumentieren, um dann aber doch sehr schnell in den Kernbereich vorzustoßen, der Sie wohl auch am meisten interessiert. Also diese Umbrüche 2011, die arabischen Umbrüche bis hin einfach zu also regionalhistorischen Zäsuren, 7. Oktober, der sogenannte Zwölftagekrieg, wo niemand weiß, ob es bei dem Zwölftagekrieg auch bleiben wird oder ob wir vielleicht auch eine neue Denomination brauchen etc., wo wir einfach wirklich im Hier und Jetzt auch angekommen sind, wo ich versuchen werde, es einfach besser nochmal systematischer einzuschreiben in die nahöstliche Geschichte der letzten 25 Jahre und hier auch schon so als kleiner Appetizer vorab. Hier werde ich vor allem so mich am Irakkrieg, an der Irak-Intervention der US-Amerikaner 2003 abarbeiten. Und dann will ich schlussendlich in so einen nächsten Schritt, wo es dann heißt, so neue und alte Freunde, noch bei dem Blick auf so tektonische Verschiebungen der internationalen Ordnung richten, um A, herauszuarbeiten, dass wir es auf der internationalen Ebene mit einer Proliferation von extraregionalen Akteuren zu tun haben. Das Zeitalter einfach einer unipolaren Weltordnung ist vorbei, um darüber aber auch mein Argument nochmal mit Inhalt zu füllen, dass sich daran anschließend auch regionale Akteursqualität von regionalen Akteuren, von nach regionaler Macht strebenden Akteuren der Region signifikant verändert hat und letztendlich nochmal zu veranschaulichen, dass dieses Zusammenspiel der unterschiedlichen Ordnungen von Weltgesellschaft, Region und subregionalen Ebenen, dass es kein Top-Down-Spiel ist, sondern dass wir es einfach wirklich mit einer sehr reziproken, miteinander verflochtenen Dynamik auch zu tun haben. Und damit sind wir mittendrin bei erstmal sehr simpel anmutenden Fragen, simpel anmutenden thematischen Fragmenten, wenn Sie so wollen. Aber ich glaube, es ist wichtig, damit zu beginnen. Denn zunächst ist meine Grundannahme, dass die Geschichte der Region in einen Prozess globaler Vergesellschaftung eingebunden ist. Und das bedeutet aber zunächst doch irgendwie so die Frage, wo und was ist eigentlich diese Region? Also was ist der Nahe Osten und wo ist der Nahe Osten? Und darüber könnten wir jetzt, glaube ich, auch 90 Minuten sprechen. Das würde uns aber jetzt, glaube ich, zu keinem Ergebnis führen, muss auch zu keinem Ergebnis führen. Aber ich will mit so einer welthistorischen Zäsur oder mit einem markanten Einschnitt in der Weltgeschichte beginnen. Denn sicherlich war der Erste Weltkrieg hier einfach in der Begriffsverschiebung, in der Verschiebung der Semantik, dass der Nahe Osten zum Nahen Osten wurde, schon sehr stilprägend oder wirkmächtig. Und ich habe Ihnen hier so eine karikaturhafte Darstellung mitgebracht. Und das zeigt nochmal, wie einfach im Zuge so der Neuordnung der Region, auch im Lichte der Versailler Friedensverträge, hier die Region versucht wurde, von europäischen Akteuren unter sich aufzuteilen und damit natürlich schon auch einen Eurozentrismus quasi in die Begriffssemantik hineingeschrieben hat. Der Nahe Osten liegt im Nahen Osten aus der Perspektive eines sehr eurozentristischen Blicks auf die Welt. Und wenn wir hier weitergehen und dann aktuelle Debatten aufgreifen und sagen, wie können wir denn diesen Eurozentrismus überwinden? Gibt es alternative Begrifflichkeiten? Es gibt unterschiedliche Zentriertheiten, Regionen zu begreifen, Regionen irgendwie begrifflich fassbar zu machen. Und en vogue aktuell ist auch in der Debatte auch häufig die Bezeichnung der sogenannte Nahe Osten und Nordafrika, die sogenannte MENA-Region, um dann irgendwie Begrifflichkeiten zu verwenden, die häufig irgendwie so in diese Warner-Richtung gehen, West Asia and North Africa. Das ist eine Option, aber wir tapsen damit natürlich auch wieder in eine Zentrismusfalle. Denn West Asia and North Africa impliziert, dass wir einfach ein sinozentriertes Weltbild haben. Und ich liefere Ihnen hier keine Antworten, ich liefere Ihnen einfach hier nur die Impulse, die Sie brauchen, einfach um sich selber hier eine eigene Positionalität zu entwickeln. Wie wir aus dieser Dilemmata-Situation herauskommen, versuche ich in einer Minute darzulegen. Ich will auch noch einen weiteren Punkt machen, denn eigentlich wäre doch, wenn wir davon ausgehen, dass wir einfach so eine vielfältige Verflechtung der Region mit der Weltgeschichte, einfach aus einer historischen Perspektive, wenn wir von der ausgehen, dann sollte es doch eigentlich keinen Platz für irgendwelche essentialistischen Argumente geben. Das sollte doch auch kein Platz sein für Kulturrelativismus, wenn wir davon ausgehen, dass es einfach so eng verflochten ist. Sollte man meinen. Und dennoch steige ich jetzt nicht in eine Debatte ein, die einfach vor allem einfach an massiven Fahrt und Dynamik gewonnen hat mit Edward Said und einfach durch unterschiedlichen Ausdifferenzierungen auch in der postkolonialen Theoriebildung. Das interessiert mich heute nicht. Aber ich will dennoch zeigen, dass wir es immer noch einfach mit einer starken Persistenz von so subkutan eingeschriebenen neo-orientalistischen Denkfiguren zu tun haben. Als gäbe es hier so dieses homogenisierte Andere, als gäbe es hier irgendwie so etwas, was total anders ist, was einfach für so ein Exceptionalism-Momentum steht. Und da würde ich einfach nur zwei kleine Beispiele nennen wollen. Also mein Beispiel wäre immer noch die Fußball-Weltmeisterschaft 2022. Man hat sich abgearbeitet an Arbeitsmigration, an Menschenrechtsverletzungen und sonstigen Dingen, um in irgendeiner Art und Weise immer wieder auch das Recht in Frage zu stellen, warum es denn irgendwie überhaupt nicht passt, im Dezember 2022 eine Fußball-Weltmeisterschaft in einem kleinen Golfemirat am Persischen Golf zu haben. Aber das eigentlich entscheidende Thema war eine andere Frage. Wem gehört das Kulturgut Fußball? Und auch hier sehe ich einfach so wirklich so einen eingeschriebenen neo-orientalistischen Aspekt, den man hier nicht von der Hand weisen kann. Oder andere Beispiele. Ich kann mich erinnern, vor 2 Jahren hat eine Tochtergesellschaft der Emirat, der Fluggesellschaft von Abu Dhabi, also einer emiratischen Fluggesellschaft Etihad, eine Charterflugverbindung in der Wintersaison zwischen Nürnberg und Abu Dhabi angeboten. Und dann liefen so in regionalen Radios in Nürnberg und der Metropolregion Nürnberg: Nutzen Sie Ihre einmalige Gelegenheit, entfliehen Sie dem fränkischen Winter und tauchen Sie ein in ein Märchen von 1001 Nacht. That's it. Hier auch, also völlig unhinterfragt. Das sind einfach reproduzierte, einfach neo-orientalistische Denkfiguren, für die wir einfach noch mehr Sensibilität auch brauchen. Und diese Begriffssensibilität wäre so mein erstes, ja, Plädoyer, was ich einfach sehr stark herausarbeiten möchte. Wir brauchen einfach eine starke Kulturhermeneutik in unserem Zugriff. Wir können nicht einfach Konzepte überstülpen, weil wir davon ausgehen, dass sie eine universale Gültigkeit haben. Also das wäre so mein wichtiges so Vorab-Plädoyer, Begriffssensibilität etc. Und damit komme ich auch einfach zu den 2 Grundannahmen, die ich jetzt dann im Folgenden einfach durchdeklinieren will. Für mich ist die Region einfach sehr, sehr stark eingebunden, also in politische, ökonomische, soziale Verflechtungen mit dem internationalen System und ist damit, das ist die Kernbotschaft, sie ist damit eben auch ein Resonanzraum der Veränderungen auf der internationalen Bühne. Ich werde das heute nochmal präsentieren. Die Verschiebungen im Rahmen einer liberalen internationalen Ordnung, die so dramatisch unter Druck sich befindet, wo wir plötzlich Phänomene haben eines territorialen Revisionismus im Lichte so des russischen Angriffskriegs seit 2022, dass sich hier auch die Normen der internationalen Zusammenarbeit, der tradierten internationalen Konfliktbeilegung in irgendeiner Art und Weise auch verändern. Und diese Verschiebungen auf der internationalen Ebene stoppen nicht, die beeinflussen auch die Art und Weise, wie regionale Kooperation oder regionaler Konflikt sich in der Region des Nahen Ostens ausbuchstabiert oder einfach auch dann in dem Sinn hier manifestiert. Und mein 2. Punkt, ich versuche zu zeigen, dass wir als PolitikwissenschaftlerInnen, Sie machen das alle besser natürlich, aber wir in der Politikwissenschaft, wir haben da irgendwie so ein Staatlichkeitsfetisch. Also wir schauen uns immer alles irgendwie so, wir schauen uns die Eliten an, wir schauen viele PolitikwissenschaftlerInnen, wenn sie auf Feldforschung gehen, die verlassen auch die Hauptstadt nicht, weil sie irgendwie nicht geländegängig sind jenseits so der Hauptstadt etc. Aber mein starkes Plädoyer ist, wir brauchen einfach den Fokus auf Local Agency, wir brauchen einfach dezentrale, subnationale Elemente und das beinhaltet eben auch Zugänge jenseits dieser normativen Staatlichkeitsprämissen, als ob einfach jede politische Ordnung sich einfach in der Loyalitätskategorie des Nationalstaats manifestieren muss, halte ich für wenig zielführend. Wir müssen uns einfach auch mit politischen Ordnungen weit unterhalb der Ebene anerkannter Staatlichkeit beschäftigen, denn nur damit sehen wir mehr. Wenn wir das nicht machen, sehen wir nur einen Ausschnitt. Und damit bin ich in der Geschichte und bei meinen Episoden. Ich blicke nochmal so kurz zurück auf die 1970er und die 1990er Jahre, um hier jetzt einfach nochmal dieses zunächst vielleicht provokativ anmutende Argument darzulegen, dass der Kalte Krieg in der Region viel früher beendet wurde, als wir das irgendwie so in der welthistorischen Betrachtung sehen würden. Mit der Entscheidung des ägyptischen Präsidenten Anwar Sadat im Jahr 1972, die sowjetischen Militärberater aus dem Land zu verweisen, haben wir tatsächlich, glaube ich, eine zäsurhafte Entwicklung. Hier haben wir insofern eine zäsurhafte Veränderung, weil es hier das regionale Akteursgefüge nochmal signifikant veränderte. Anwar Sadat, Sie können sich erinnern, aus der Literatur wissen Sie es, dann diese Rede vor der Knesset, dann dieses Camp David-Abkommen, das erste arabische Land, das eben dann diplomatische Beziehungen aufnahm und dann den Friedensvertrag auch unterzeichnete. Können wir jetzt fragen, wie kam es eigentlich dazu? Ist das irgendwie der Zufall der Geschichte? Weiß ich nicht. Es war ein Möglichkeitsfenster, was sich auch zusammensetzt aus günstigen Bedingungen auf der internationalen Ebene und auf der regionalen Ebene. Auf der regionalen Ebene hatten wir sicherlich ein günstiges Möglichkeitsfenster, weil es innenpolitisch für Anwar Sadat besser vermittelbar war, weil die ägyptische Geschichtsschreibung ja bis heute den Oktoberkrieg als glorreichen Sieg der ägyptischen Streitkräfte über Israel darstellt. Also wenn Sie schon mal in dem einschlägigen Museum in Kairo waren, dann wissen Sie, wovon ich spreche. Es gibt aber auch andere Narrative, wie denn dieser Yom Kippur-Krieg oder Oktoberkrieg, etc. auch zu einem Ende gekommen ist. Aber unabhängig davon, die Narrativierung als glorreicher Sieg der ägyptischen Streitkräfte war tatsächlich ganz wichtig für die Herausbildung einer kollektiven Wir-Identität, die sich einfach aus diesem Rückschlag, aus dieser katastrophalen Niederlage, aus einer ägyptischen Perspektive während des Sechstagekriegs irgendwie loslöste und aber auch gleichzeitig einfach neue Möglichkeitsfenster für die ägyptische Diplomatie schuf. Denn die Ägypter versuchten einfach in den frühen 70er Jahren erfolglos einfach die Sowjetunion dazu zu bekommen, einfach mehr Waffen zu liefern. Und die Sowjets haben sich immer ein bisschen so zurückhaltend gezeigt. Und das war in dem Sinne einfach schon irgendwie so ein strategischer Move auch von Anwar Sadat, sodass wir einfach hier so ein Möglichkeitsfenster auf der regionalen Ebene hatten, aber auch auf der internationalen Ebene ein Möglichkeitsfenster. Ich hatte mal die Gelegenheit, in diesen Archiven ein bisschen zu wühlen, die ja nicht mehr classified sind, die jetzt auch zugänglich sind, also vom Camp David-Abkommen. Ich würde mal so weit gehen, also ohne die Sturheit von Jimmy Carter wäre dieses Camp David-Abkommen nie wirklich zu einem Erfolg gebracht worden. Also wo Anwar Sadat ja schon mit gepackten Koffern irgendwie so sagte, so, ich bin da mal weg. Und Jimmy Carter gesagt, du bleibst hier, bis wir wirklich so das Ganze auch finalisiert haben. Und mit diesem Move, also mit dieser Entscheidung zu sagen, okay, ich löse mich von dieser Bindung zur Sowjetunion etc. und versuche mich hier wirklich also in Richtung zu bewegen, einer Allianzstruktur, die sich ja dann schon sehr stark auch manifestierte mit den Amerikanern. Vergessen Sie nicht, die USA zahlen bis heute 1,2, 1,3 Milliarden US-Dollar Militärhilfe, die seit den frühen 80er Jahren auch als kreditfreie Zuwendung einfach erfolgt. Das ist schon einfach ein signifikanter Move und darüber leite ich quasi ab, dass the end of history has arrived earlier in the Middle East. Also diese Konfliktdynamik des Kalten Kriegs, wo wir auch in der Region des Nahen Ostens einfach so eine Projektionsfläche hatten, wo sich einfach die Blöcke gegenüberstanden. Hier hatten wir spätestens einfach mit der Entscheidung Ägyptens hier sich loszulösen aus der Allianz mit der Sowjetunion schon einfach eine signifikante Veränderung, die mich eben dazu verleitet, hier diese dann doch provokante These aufzustellen, dass der Kalte Krieg im Nahen Osten schon viel früher beendet wurde. Und was dieses Zusammenspiel von regional international betrifft, würde ich auch ebenso sehen in den 1990er Jahren. Also ich würde so 1990 bis 1995 wären für mich so die Golden Years einer tatsächlich greifbaren Friedenslösung im israelisch-palästinensischen Konflikt. Und dieses Möglichkeitsfenster war auch regional und international determiniert. International natürlich einfach Zusammenbruch Warschauer Paktstaaten, brauche ich Ihnen nicht erzählen. Schuf natürlich neue Möglichkeitsfenster auch. Aber auf der regionalen Ebene dürfen wir, glaube ich, nicht unterschätzen. Arafat hat sich halt schon ziemlich verzockt, also indem er einfach auf Saddam Hussein setzte. Und das mag jetzt irgendwie so banal anmuten, aber für viele Palästinenserinnen und Palästinenser ist es bis heute ziemlich signifikant, weil Kuwait das bis heute nicht prickelnd findet, dass die Palästinenser sich da auf die Seite auch von Saddam Hussein stellten, was unterschiedliche Motivlagen auch so mit sich bringt. Aber was ich damit sagen will, gegenüber einer internationalen Staatengemeinschaft etc., einer Staatengemeinschaft, die sich neu orientierte, denken Sie an die Herausbildung einer europäischen außenpolitischen Akteursqualität mit dem Vertrag von Maastricht etc., war einfach plötzlich auch eine Dynamik drinnen, die dann auch aufgrund der Bereitschaft der beteiligten Akteure, Rabin und Arafat, hier einfach so eine Oslo-Dynamik auch hineinbrachte, wo wir begleiten beispielsweise, vielleicht haben Sie das schon mal gehört, auch so eine Etablierung der euromediterranen Beziehungen, der euromediterranen Partnerschaft hatten, der berühmte Barcelona-Prozess, der einfach davon ausging, als ob wir eine Einbahnstraße in Richtung Frieden hätten und dann das passende diplomatische Beziehungsgeflecht da irgendwie auch noch mit aufs Gleis setzen wollte. Im November 1995, warum November 1995, die Ermordung Yitzhak Rabins, ist dieses Window of Opportunity geschlossen. Alles andere ist für mich in der zweiten Hälfte der 90er Jahre nur noch gebetsmühlenartig wie eine Monstranz vor sich hergetragener diplomatischer Formelkompromiss. Einfach immer wieder daran festzuhalten. Es war keine Bereitschaft mehr, auch also von allen beteiligten politischen Akteuren auch dabei, diesen aufs Gleis gesetzten Oslo-Prozess auch zu einem Ende zu bringen. Das zeigt Ihnen jetzt schon mal, oder gibt Ihnen so ein Beispiel, wie ich einfach hier einfach diese regionale und internationale Ebene miteinander verflochten sehe und aber auch gleichzeitig, wie lebhaft Akteure und Institutionen und Strukturen zusammenwirken. Und das mag für Sie jetzt total einleuchtend klingen, aber für viele VertreterInnen meines Fachs ist es tatsächlich ziemlich herausfordernd, weil wir in der Politikwissenschaft manchmal eine irgendwie so anachronistisch anmutende Schulenbildung haben, also entlang so von akteurszentrierten Ansätzen, die einfach sagen, Akteure sind die wichtigsten Dinge, um was zu erklären. Andere sagen, nee, es sind die Strukturen oder die Institutionen. Aber ich glaube, das zeigt Ihnen hier nochmal auch die beiden Beispiele, wie miteinander verflochten sich einfach die Dinge auch darstellen. Dann gehen wir einen Schritt in der Geschichte weiter. Ziel und Zweck dieses Beispiels ist, Ihnen auch wieder das Zusammenspiel Region, international etc. zu zeigen. Es ist aber auch ein Versuch, die regionale Historie einfach in einem Längsschnitt von 25 Jahren nicht in einen kausalen Zusammenhang zu bringen, aber in einen sich determinierenden Zusammenhang. Ich will darüber erklären, dass ich die Umbrüche von 2011 aus meiner Sicht nur hinreichend erklären kann, wenn ich mit 2003 anfange. Und zunächst brauche ich dafür eine Begrifflichkeit und ich verwende hier einfach so die Begrifflichkeit von welthistorischen / regionalhistorischen Zäsuren. Das sind für mich markante Einschnitte oder Ereignishaftigkeiten von globaler oder eben regionaler Tragweite, die dazu führen, dass einfach so die Funktionssysteme der internationalen Politik oder der regionalen Ordnung sich verschieben, signifikant verändern. Und nur, dass Sie ein Gefühl bekommen, also in dieser Lesart wäre 9/11 klassisches Beispiel für eine welthistorische Zäsur, weil es dazu geführt hat, dass einfach hier sich Funktionssysteme auch auf globaler Ebene signifikant verschoben haben. Und jetzt kommt mein Argument, für mich wäre nicht 2011 die arabischen Umbrüche oder die beginnen mit der Selbstverbrennung des Gemüsehändlers im Dezember 2010. Nein, für mich wäre die regionalhistorische Zäsur 2003 mit der Intervention der Amerikaner, dem Sturz von Saddam Hussein, ohne einen Plan für die Zeit danach zu haben. Ich gehe gleich weiter darauf ein. Und 2011 wäre dann für mich nur ein erster Kulminationspunkt eines Neukonfigurationsprozesses, der aufgrund dieser regionalhistorischen Zäsur lanciert wurde. Wie komme ich dazu? Wie komme ich dazu zu glauben, dass sich damit auch der jüngste Israel-Iran-Krieg erklären lässt oder auch besser einbetten? Auf der einen Seite hat diese regionalhistorische Zäsur Veränderungsprozesse in den einzelnen östlichen Staaten vorangetrieben. Denn George W. Bush hat ja schon einfach dieses normative Ticket verwendet, hier eine sogenannte, ich kenne jetzt gerade nur das Englische, die englische Bezeichnung, eine Forward Strategy of Freedom. Also er glaubte ja wirklich daran, also mit der erzwungenen Demokratisierung des Irak haben wir eine blühende demokratische Landschaft im Nahen Osten. Ich glaube wirklich, dass George W. Bush das glaubte. Also ich glaube ihm, dass er das glaubte. Aber er hatte keinen Plan für. Und in dem Sinne hat es einerseits schon dazu geführt, dass in vielen der östlichen Staaten so Theaters of Reform sich entwickelten, dass man einfach auch versucht, irgendwie so eine Scheinliberalisierung zu lancieren. Wir hatten beispielsweise 2006 zum ersten Mal kompetitive Präsidentschaftswahlen in Ägypten. Das kommt nicht von ungefähr. Das sind schon einfach auch also Elemente oder einfach so Dynamiken, die sich auch aufgrund so einer politischen Großwetterlage so ergeben haben. Das wäre das eine, wo sich einfach hier auch politische Ordnungen hier schon einfach irgendwie neu ordnen mussten, einfach auch erkennen mussten, dass sie vielleicht auch fundamentale Legitimitätskrisen gerade durchlaufen, die dann irgendwie schon einfach massiv zum Ausdruck kommen 2011. Aber des Weiteren wäre für mich auch wichtig, Ihnen nochmal zu zeigen, wie die Intervention 2003 ein herrschaftsstrukturelles Vakuum schuf, in welches A, eine proaktiv und robuste ausgreifende iranische Außenpolitik Einzug hielt, wo das iranische Regime ja eigentlich nur glücklich sein konnte, das verhasste Saddam Hussein-Regime plötzlich nicht mehr vor der Haustüre zu haben, also wo sich einfach natürlich danach Allianzstrukturen zwischen Teheran und Bagdad bildeten, wo einfach diese Proxys, mit denen wir uns jetzt irgendwie auch die letzten Jahre beschäftigen, die Houthis, die Hezbollah, einfach alliierte Gruppierungen im Irak, wo sich diese Beziehungen einfach nochmal mehr verfestigten und einfach nochmal dynamischer Einzug halten in ein paradigmatisches außenpolitisches Ziel von Iran, was schon älter ist, einfach diese Doktrin der Vorwärtsverteidigung, einfach über Proxys, einfach hier den Feind in irgendeiner Art und Weise von der territorialen Integrität des Iran irgendwie fernzuhalten. Und hier habe ich einfach einen neuen Gestaltungsspielraum, einen neuen Nährboden sicherlich auch geschaffen, der hier zu einer veränderten regionalen Landkarte auch führte. Und das Ganze, und das ist mir wichtig zu betonen, bitte ich nicht als monokausales Erklärungsnarrativ zu verstehen. Ich bin ja nicht naiv. Ich bin mir natürlich bewusst, dass wir auch in die einzelnen Länder hineinschauen müssen. Ich bin mir bewusst, dass wir auch im Iran beispielsweise einen signifikanten Elitenwandel haben mit einer massiven Schwächung des Klerus und einem massiven Aufstieg der Pastoran, also der Revolutionsgarden. Ich bin mir bewusst, dass wir auch in anderen Ländern einfach politische, tektonische politische Verschiebungen haben, welche hier einfach mitgedacht werden müssen, um hier diese einzelnen Wegmarken der neuöstlichen Historie herauszuarbeiten. Und gleichzeitig mit dieser Intervention der Amerikaner hat sich nochmal etwas getan. 2008 wurde Barack Obama ins Weiße Haus gewählt auf dem Kampagnenticket to bring the troops back home. Er wollte ein für alle Mal einfach ein Ende herbeiführen, aus seiner Sicht einfach dieses Irak-Schlamassel beenden. Das konnte, glaube ich, auch durchaus plausibilisieren und das war auch einfach, glaube ich, ein Fundament einfach eines geteilten Wunsches einfach der Mehrheit der US-amerikanischen Bevölkerung. Aber er ging auch strategisch davon aus, dass die Region in irgendeiner Art und Weise gar nicht mehr so relevant sein wird. Man ging davon aus, dass einfach irgendwie das 21. Jahrhundert ein indopazifisches Jahrhundert sein wird. Und dementsprechend ist dann auch seine Außenministerin auf ihrer ersten Reise irgendwie Richtung Südostasien, Ostasien etc. Und das wird in der Literatur häufig als strategische Vernachlässigung der Region bezeichnet. Und das schuf ein Vakuum. Und in dieses Vakuum, meine Damen und Herren, sind regionale Akteure vorgestoßen. Da sind regionale Akteure erfolgreich vorgestoßen und konnten hinreichend Hebelwirkung entfalten, um die Art und Weise der politischen Veränderung in der Region mit zu beeinflussen. Das sind die Phänomene, die ich als im Falle von Saudi-Arabien als autokratisches Gravitationszentrum bezeichnen würde. Saudi-Arabien hat erfolgreich ab 2011 auch diese erstmal ergebnisoffenen Neuordnungsprozesse der arabischen Umbrüche beeinflusst. Ohne Saudi-Arabien wäre Abdel Fattah al-Sisi nicht im Amt. Nur die fiskalpolitische Unterstützung durch Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate konnte einfach die Intervention, jetzt formuliere ich das einfach sehr, sehr, sehr diplomatisch zurückhalten, die Militärintervention der ägyptischen Streitkräfte 2013 erfolgreich sein. Er hat sich zunächst erst wirklich nochmal versichert, hier die Unterstützung der Saudis und der Emiratis zu haben. Und das war der zweite Militärputsch innerhalb von 2 Jahren. Die Al-Khalifas, Herrscherfamilie Bahrain, sunnitische Herrscherfamilie in Bahrain, ist mittlerweile die Herrscherfamilie einer Monarchie, die ja nur noch eine Juniorrolle einnimmt, weil sie einfach abhängig ist auch von Saudi-Arabien und nur die Intervention Saudi-Arabiens unter dem Label einer Golfkooperationsratsintervention im März 2011 konnte erreichen, dass hier die Proteste auch gegen das Königshaus hier niedergeschlagen wurden und diese politische Ordnung sich so einigermaßen leidlich so konsolidieren und stabilisieren konnte. Und ich habe jetzt nicht die Zeit, noch weiter reinzugehen, aber ich will Ihnen nur zeigen, wir haben einfach nicht nur Saudi-Arabien als Regionalmacht, die danach strebt, irgendwie hier in der Region einen hegemonialen Anspruch für sich zu entwickeln. Es sind auch noch andere Länder. Auch die Türkei hat ab den frühen 2000er Jahren einfach eine proaktivere Außenpolitik, intervenierendere Außenpolitik, auch im Lichte der Ereignisse von 2011. Auch das passt genau in dieses Bild. Die Türkei hat beispielsweise eine Militärbasis und auch Schulen in Katar. Die Türkei war ein enger Partner von Katar, als Katar eben boykottiert wurde von Saudi-Arabien während der Golfkrise 2017 bis 2021. Also lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben einfach hier einfach eine Vervielfältigung auch regionaler Akteure, die nach Regionalmacht, nach regionaler Dominanz streben. Aber diese Akteursqualität konnten sie nur erreichen, weil wir eben auch einen gewissen Rückzug einer US-amerikanischen Akteursqualität hatten. Und parallel sehe ich eben auch eine ganz signifikante Verwobenheit auch mit der liberalen internationalen Ordnung, die ohnehin schon arg gebeutelt ist, auch im Lichte so des russischen Angriffskriegs, wo offenkundig auch die normativen Kosten geringer werden, wenn das Völkerrecht gebrochen wird. sehen wir, glaube ich, sehr, sehr deutlich auch in der Region. Was ich damit sagen will, ist, dass diese Brüche, diese Herausforderungen der liberalen internationalen Ordnung auch Resonanzräume schaffen, die auch in der Region des Nahen Ostens keinen Halt machen. Ich kann mich erinnern, ich war bei so Regierungsdelegationen mal anwesend, wo auch katarische und saudische Vertreter dabei waren, und es war wenige Monate nach Beginn des russischen Angriffskriegs, wo die Frage auch in den Raum gestellt wurde, warum unterstützt ihr uns nicht in diesen Sanktionspaketen auch gegen Russland? Wo die Antwort war, das ist doch nicht unser Problem, das ist euer Problem. Wir verteidigen eigentlich eine internationale Ordnung, die ihr mit Füßen tretet in Konflikten, die für uns relevant sind. Also wir haben quasi mittlerweile eine Situation, dass wir sagen, welche Ordnung wird von wem eigentlich vertreten und von wem verteidigt? Auch das ist ein Zeichen dieser wirklich fundamental herausgeforderten liberalen internationalen Ordnung. So, und jetzt gehe ich nochmal in meine letzte Tiefenbohrung in die Eastern Temptations. Und die Eastern Temptations beginne ich jetzt erstmal mit einem Schachbrett. Denn dieses Schachbrett ist ziemlich fehlerhaft. Das Schachbrett suggeriert nämlich eine völlig falsche Konstellation. Auf dem Schachbrett finden Sie oder sehen Sie Russland, Sie sehen die USA, Sie sehen die Türkei, Saudi-Arabien und Iran. Da fehlt jemand. Da fehlt China auf jeden Fall. Aber da fehlt auch noch etwas, was ich versuchte vorher herzuleiten, einfach diese heterogenere Akteurslandschaft, also dieses Streben von mehr regionalen Akteuren nach regionaler Macht, nach regionaler Dominanz. Da fehlen mindestens Israel, da fehlen Marokko, die Vereinigten Arabischen Emirate, also all jene Länder, die einfach aktuell schon sehr stark versuchen, ihre Regionalmachtsaspirationen in konkrete Politikformulierung zu übersetzen. Und wenn wir uns China erstmal herausgreifen, um dann noch mit weiteren Perspektiven zu ergänzen, ist China seit vielen Jahren ein zentraler Player in der gesamten Region. Das hat sich einfach heraus oder einfach umgesetzt in ein Netz an engsten Partnerschaftsabkommen, die Sie hier sehen, also die von strategischen Partnerschaften bis Comprehensive Partnership Programs durchaus unterschiedlich institutionalisiert sind. Das umfasst alle Bereiche von Rüstungskooperation, künstlicher Intelligenz bis zum Gesundheitssektor. Das Ganze hat während der Pandemie eine brutale Eigendynamik mit sich gebracht. In wirklich allen nur denkbaren Sektoren der Zusammenarbeit. Das fügt sich dann natürlich auch in diese multiplen Seidenstraßeninitiativen der chinesischen Regierung, insbesondere seit 2013 und dem Beginn der Präsidentschaft von Xi Jinping ein. Und hier haben die Golfstaaten früh erkannt, dass China ein strategischer Baustein ist, um sich in Zeiten der tektonischen Verschiebungen der internationalen Ordnung abzusichern und internationale Allianzen zu diversifizieren. Und jetzt würden Sie oder jetzt werden Sie in Gedanken sich zu Recht fragen, wie passt das eigentlich zusammen mit dieser sehr, sehr stark ausgeprägten materiellen Präsenz US-amerikanischer Streitkräfte, mit der Intervention der Amerikaner in Iran, mit den Vermittlungsbemühungen, mit dem Glauben einfach irgendwie über Truth Social einfach Waffenstillstände irgendwie herbeizuoktroyieren, wenn es dieses Wort gibt. Und da versuche ich nochmal die Perspektive zu wechseln und mich nochmal hineinzuversetzen, wie denn eigentlich Außenpolitik funktioniert in Riad, in Abu Dhabi, in Manama, in Doha. Hier haben wir einen Strategiewechsel. Sich der engen Allianz oder der engen Zusammenarbeit mit den Amerikanern bewusst zu sein, diese auch zu bespielen, zu erkennen, dass die amerikanische Präsenz nicht passé ist, aber gleichzeitig sich verändert. Und hier haben wir, das würden wir in der Politikwissenschaft als Hedging bezeichnen. Also Hedging wäre eine Politik des sowohl als auch, sich abzusichern für einen Zustand der strategischen Unsicherheit. Weil man sich einfach nicht mehr hundertprozentig sicher ist, dass die Amerikaner beispielsweise strategisch, sicherheitspolitisch einen unter die Arme greifen, wenn man irgendwie unter fundamentaler Bedrohung sich befindet. Just in diesem Momentum haben Länder wie Saudi-Arabien beste Beziehungen mit Russland, mit China und den USA. Und das funktioniert. Denken Sie an den Besuch von Trump in Riad zuletzt. Warum funktioniert das? Weil die Golfstaaten verstanden haben, dieses Drehbuch zu spielen. Sie haben sehr, sehr viel gelernt in der ersten Amtszeit von Trump Sie haben dieses transaktionale Momentum US-amerikanischer Außenpolitik frühzeitig erkannt, haben gemeinsame Interessensziele oder gemeinsame Überlappungen von Interessensagenden erkannt und haben erfolgreich auch ein persönliches Beziehungsgeflecht mit Trump, aber auch seiner Familie aufgebaut, um einfach hier auch US-Außenpolitik für die eigenen Interessen auch zu nutzen. Und über dieses Momentum sind auch die Golfstaaten zu entscheidenden Gestaltungsakteuren aufgestiegen. Das heißt kurzum, also diese Verdichtung der Beziehungen mit China, zu Russland habe ich jetzt gar nicht viel gesagt, können wir in der Diskussion aufgreifen, das widerspricht nicht dem, was wir gerade sehen. Es ist tatsächlich eher einfach eine, ich glaube, den Begriff sollte man nehmen, eine Emanzipation regionaler Akteursqualität und ein sehr frühzeitiges Erkennen, wie man hier auch auf veränderte Modi von amerikanischer Außenpolitik, die ja einfach auch dann sehr stark auf eine Person, also mit einer Person verbunden ist, diese auch wirklich für eigene Interessen zu bespielen. Und ich habe es angedeutet, also in diesem, was ich jetzt so als Honeymoon bezeichne, zwischen den Golfstaaten und China, da entstehen halt einfach auch also transregionale Korridore des Austauschs. Keine Ahnung, das können Sie herunterbrechen bis zur Überwachungssoftware für irgendwelche Messaging-Apps, die verwendet werden, um einfach Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern in einzelnen Golfstaaten besser überwachen zu können. Da entstehen Zusammenarbeiten im Bereich künstlicher Intelligenz und so weiter und so fort, wo wir hier einfach wirklich, also so, ja, einfach, ich würde es einfach als transregionale Korridore des, in Englisch hört sich das besser an, also transregionale Korridore für the traveling of autocratic practices, ideas and norms. Also autokratische Praktiken, Normen und Ideen, die diffundieren, die wandern, wenn sie einfach hier auf Elitennetzwerke stoßen, die einfach hier auch irgendwie den Nährboden auch schaffen. Das Ganze ist natürlich auch nicht ein Selbstläufer, denn wir sehen auch in vielen Fällen, wie die Golfstaaten untereinander einfach so einen Contest for Best Friendship ausfechten. Also wie einfach auch diese Hedging-Strategie zu diversifizieren, auch zu regionalen Kollateraleffekten oder zum regionalen Kollateralschaden führt, weil man einfach irgendwie danach strebt, irgendwie so der beste Freund von China zu sein beispielsweise. Also hier haben wir auch so regionale Kollateraleffekte, die auch in der Literatur noch wirklich nur sehr ansatzweise auch so untersucht worden sind. Und damit komme ich zu meiner letzten Folie, wo ich vorab sagen muss, dieser Cartoon, den ich sehr passend finde, der ist natürlich auch zu kontextualisieren, aus welcher Zeitung, und das können Sie, glaube ich, hier nur ansatzweise erkennen, doch Sie können es erkennen. Global Times ist ein chinesischer Cartoon, der einfältig klar in der Bottomline ist, die Amerikaner sind draußen, so also aus chinesischer Perspektive. Und wenn wir das als Sprungbrett benutzen, um zunächst die Frage zu stellen, was das eigentlich für die regionalen Akteure bedeutet, wenn wir immer einfach diese Denkfigur hernehmen, dieses reziproke Verhältnis zwischen international und regional, dann war mein Argument dahingehend, dass wir die Region und einfach ihre regionalen Gestaltungsakteure als zentrales Ergebnis des Zusammenspiels der Region mit der internationalen Ebene begreifen müssen, was sehr, sehr nachhaltig beeinflusst wurde durch die regionalhistorische Zäsur von 2003. Darüber entstand ein Momentum, was ein Rearrangement der Akteurskonstellation auf der regionalen Ebene auch zuließ, mit einem Bedeutungszuwachs der arabischen Halbinsel, der signifikant ist, aber auch einem Anstieg der Akteure, die ja gerne Hegemon sein möchten. Und da ist halt die Region ziemlich spannend, weil wir ganz viele Akteure haben, die eigentlich für sich selber regionaler Hegemon sein möchten, und deshalb nenne ich sie immer gerne Wannabe-Hegemons. Die möchte gern Hegemonen, weil ein Hegemon braucht nicht nur die strategischen materiellen Kapazitäten, um einfach eine Dominanz aufzubauen, er braucht auch eine Akzeptanz der Rechtsgenossen drumherum, eine Anerkennung des Gestaltungsanspruchs. Und da stoßen wir, glaube ich, an Grenzen. Wenn wir uns beispielsweise die jüngere Debatte, Sie können sich erinnern, in den Tagen vor der Reise Donald Trumps nach Saudi-Arabien, wo doch diskutiert wurde, ob er als Geschenk für die Saudis irgendwie eine Umbenennung des arabisch-persischen Golfs im Gepäck hat. Das ist genau das Beispiel, also wie sich einfach hier regionaler Hegemonieanspruch dann auch manifestiert, einfach in solchen, ja, kartografischen Manifestationen. Und im Lichte einfach dieser Wannabe-Hegemons sehe ich einfach nicht den Akteur, der einfach hier diese, in Anführungszeichen, Gefolgschaft auch generieren könnte. Punkt. Diese steigende Akteursqualität profitiert dann sicherlich auch noch so von internationalen Megatrends, würde ich sagen. Also Klimakrise, Autokratisierung, digitale Transformation, wo, und das kann ich jetzt nicht mehr vertiefen, die Golfstaaten es erfolgreich verstehen, nicht nur auf einen Trend aufzuspringen, sondern auch die Spielregeln des Trends irgendwie neu zu definieren. Ich arbeite gerade mit Studierenden in einem Masterseminar so das Themenfeld Sport als Legitimationsstrategie. Da sehen wir wunderschön, wie auch in der Bespielung unterschiedlicher Sportarten Länder wie Saudi-Arabien gar nicht mehr so versuchen, einfach hier die Spielregeln des Sports zu kopieren, sondern die Spielregeln einfach neu zu definieren. Und wenn Sie ein bisschen Fußball interessiert sind, dann schauen Sie mal die nächsten Tage auch so in die Berichterstattung zur FIFA-Club-Weltmeisterschaft. Und Sie müssen gar nicht die Spieler auf dem Platz anschauen, weil die eh sehr träge rumlaufen, weil es ja so heiß ist in den USA, sondern Sie müssen nur auf die Bandenwerbung schauen. Und dann beschäftigen Sie sich mal ein bisschen so mit den Hintergründen, wer da eigentlich wann Werbung macht etc. Und dann erinnern Sie sich an das, was ich alles so gesagt habe. Und dann erkennen Sie einfach hier, wie einfach die Akteure zu Gestaltungsakteuren auch geworden sind und einfach Klimapolitik, Sportpolitik etc. auch bespielen. Am Ende des Tages sind Zwecke auch der eigenen Herrschaftssicherung, weil man darüber eben auch Performanzlegitimation, Performanzlegitimität generieren kann. So, jetzt aber genug. Die Region ist Teil der Weltgesellschaft. Das alles, was ich erzählt habe, ist nichts Besonderes. Das finden wir in anderen Regionen auch. Das ist kein Essentialismus, da ist kein Platz für Essentialismus und Exceptionalism. Wir haben ein lebhaftes Zusammenspiel, wo die Region in dem Sinn auch einen Resonanzraum darstellt, von Verschiebungen auf der internationalen Ebene, aber auch die internationale Ebene Projektionsfläche der Veränderung ist, die sich in der Region selber aufgrund der Herausbildung neuer Machtarrangements, Akteurskonfigurationen eben hier dann auch manifestieren. Das können wir uns beispielsweise anschauen, wenn wir uns mit dem BRICS-Format beispielsweise beschäftigt, wo Ägypten beispielsweise jetzt auch neues Mitglied ist. Saudi-Arabien ist sich noch nicht so ganz sicher, ob sie mitmachen wollen. Hört man mal so. Also um dieses reziproke Moment noch mal ein bisschen so zu veranschaulichen. Und wenn Sie einfach wirklich diese Dynamik, so eines, diesen Zickzack-Modus, wenn Sie so wollen, wenn Sie das irgendwie so mitnehmen und einfach erkennen können, wie lebhaft sich einfach hier diese Beziehungsgeflechte auch darstellen, dann glaube ich, habe ich einiges so auch vermitteln können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Das war der Politikwissenschaftler Thomas Demmelhuber über die Verflechtungen des Nahen Ostens mit dem Rest der Welt. Er hat seinen Vortrag am 1. Juli 2025 in Frankfurt am Main gehalten, im Rahmen der Ringvorlesung Der Nahe Osten im Wandel – zeitgeschichtliche Perspektiven. Veranstaltet wurde diese Ringvorlesung vom Institut für Studien der Kultur und Religion des Islam der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Wenn euch das aktuelle Weltgeschehen interessiert, dann habe ich jetzt noch einen Podcast-Tipp für euch. Unseren Deutschlandfunk Nova Podcast Unboxing News. Hier bekommt ihr jeden Tag neue und andere Einblicke in das, was gerade um uns herum auf der Welt passiert. Egal welches Thema, Krieg, Handelskonflikte oder auch die Entwicklungen im Nahen Osten, die Kolleginnen und Kollegen bilden immer auch persönliche Perspektiven ab und ordnen das Ganze mit ExpertInnen ein. Alle Folgen Unboxing News hört ihr in der Deutschlandfunk App.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. In der Deutschlandfunk-App.